Herzlich willkommen zurück beim Musiktexte-Podcast. Wir sitzen wieder zu dritt an Giselas altem Küchentisch. Mein Name ist Hanna Fink. Ich bin Musiktheoretikerin, Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin mit Sitz in Köln und im Ruhrgebiet. Und mit mir sitzen hier wieder
Karl Ludwig. Ich bin Musikwissenschaftler und Radioautor in Köln.
Und Hanna Otto. Ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln.
In der letzten Folge haben wir uns mit dem Glitch-Feminismus beschäftigt. Heute widmen wir uns einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema, was spielerisch interpretiert werden kann, aber auch ganz im Gegenteil. Was fällt euch beiden ein zum Thema Alltagsgegenstände?
Ganz viel.
Eine Menge.
Mein Kopf ist voll.
Los geht's.
Ich denke, also meine erste Assoziation sind so Percussion-Stücke aus der neuen Musik, wo zum Beispiel Percussion-Instrumente mit allen möglichen Alltagsgegenständen bespielt werden. Das andere, was mir einfällt, ist der gesamte Komplex um so inklusive Performances, also auch unter anderem Relaxed Performance, wo dann zum Beispiel so Fidget Toys eingesetzt werden oder auch Alltagsgegenstände als Fidget Toys. Ein Fidget Toy ist so ein kleines Objekt, um sensorische Simulationen oder abgelenkte Aktivität zu bieten, also vor allem für Menschen mit ADHS oder Angstzuständen oder anderen Bedürfnissen, die sich fokussieren sollen, ist das einfach eine super Möglichkeit. Und da gibt es eben auch Alltagsgegenstände, die da total helfen können.
So ein Nestelgerät.
Genau.
Also ich denke vor allem an die Küche, weil ich habe selber so einen Hang, Geräusche in der Küche irgendwie geil zu finden und mich dann da aufzuhängen. Also jetzt nicht so schlimm, wie es klingt. Aber es gibt schon, der Wasserkocher ist schon immer das perfekte Beispiel eines Crescendos zum Beispiel. Oder ja, ganz viele Dinge natürlich, mit denen man dann plötzlich Geräusche macht, obwohl man sie gar nicht erwartet hat oder wie das alles klingt. Und wenn man anfängt, darauf zu hören, dann macht alles einen Klang. Also das passiert mir vor allem in der Küche.
Mhm. Jetzt kam schon der Begriff Klang. Wenn man jetzt also für Alltagsgegenstände oder mit Alltagsgegenständen komponiert, warum sollte man das tun?
Um die Spieltechniken zu erweitern.
Und vor allem verspricht es, dass diese Klänge weniger belastet sind als andere. Also dass Alltagsklänge vielleicht eben so ganz normal klingen und nicht nach irgendeiner großen Geschichte oder Geschichtsschreibung, die sich daran knüpft, sondern sie haben erstmal den Anschein von Unvoreingenommenheit oder irgendwie sowas eben Rohem.
Mhm. Ich finde, man könnte auch von so einer Demokratisierung des Klangs sprechen, weil es natürlich auch eine ganz andere Zugänglichkeit bietet.
Mhm. Fallen euch denn Komponisten oder Komponistinnen ein, die ihr besonders mit Alltagsgegenständen verbindet?
Carola Baukholt.
Mhm.
Gibt es, glaube ich, viele.
Ja. Ich weiß nicht ganz genau, was als Alltagsgegenstand zählt, aber was ja wirklich auch häufig verwendet wird in der neuen Musik, ist ja auch Styropor. Also ich muss da direkt an Clara Iannotta denken, die ja vor allem ihre Bratschen viel mit Styropor präpariert. Das finde ich zum Beispiel immer total spannend.
Ja, und ich meine letztlich Ready, wie heißt das von Cage, wo er auf der Bühne mit Wasser und eben Toaster in die Badewanne.
Ja, nee, oder auch die Stücke für Radio, ne?
Ja, wie heißt denn dieses Stück von John
Water
Cage?
Waterwalk.
Waterwalk?
Mhm.
Water Music gibt es auch, ne?
Genau, ja.
Mhm. Ja, also das, genau, das würde mir auch noch einfallen.
Mhm. Ich würde sagen, wir steigen noch tiefer direkt ein und ich bitte dich, Hanna, das einmal vorzulesen.
Seit 1990 liegt der Schwerpunkt bei der raumbezogenen Musik für Ensembles unterschiedlicher Besetzung der Entwicklung einer Präparations- und Untertontechnik für Streichinstrumente sowie Forschung über das Kreisen auf Untergründen, Longitudinalschwingung auf Nylonsaiten, Einsatz und Bearbeitung von Plastik zur Instrumentenherstellung. Entwicklung von Anregern mit mechanischen oder Schallmotoren, analoge Splitter für Blasinstrumente und Stimme.
Also, worum es hier ging oder um wen es hier ging, das ist Michael Meyerhoff. Michael Meyerhoff ist Komponist, wie wir gerade eben gehört haben, mit diesem Schwerpunkt.
Longitudinalschwingung.
Genau. Der Text entstammt seiner Webseite, deswegen ist er wahrscheinlich auch so dicht. Wir schauen uns das erste Stück an, für alle, die das nicht sehen. Es gibt dazu auch ein Video. Der Link ist in den Shownotes. Vielleicht guckt ihr da auch noch rein. Was habt ihr gesehen?
Wir haben eine dicke Plastikfolie gesehen, die präpariert war auf einer Ausgabe der Hör zu.
Oder der Zurö, wie ich erst versucht habe, die verspiegelte Schrift zu lesen.
Und dann der Einsatz einer elektrischen Zahnbürste, was ich aber ganz spannend fand, weil ja bis zu einem gewissen Punkt die Zahnbürste gar nicht eingeschaltet war. Also es wurde erst so benutzt, um einfach auf der Plastikfolie quasi
performativ Aktionen zu machen, irgendwie hin und her zu streichen, ohne groß Klang zu erzeugen. Und ich glaube aber, das Ganze war auf einem Pappkarton installiert, der dann so wahrscheinlich Resonanzkörper war.
Ich fand es total spannend, weil ich tatsächlich auch oft, wenn ich mit meiner elektrischen Zahnbürste meine Zähne putze, schon mein Einsingen anfange, weil das so einen schönen Grundton liefert, auf dem man super gut dann so ein bisschen improvisieren kann, sich einsingen kann.
Ja.
Ihr und sie, ihr werdet schon merken, in dieser Folge menschelt es sehr. hier sind Alltagsgegenstände zu sehen. Also die meisten in unseren Sphären haben irgendwo vielleicht eine Plastikfolie, vielleicht irgendwo, ja, Fernsehzeitschrift wird schon wieder schwierig, aber ein Werbeprospekt
kriegt
man schon rein. Und eine alte oder neue elektrische Zahnbürste oder auch mechanische Anreger, wie es hier genannt wird, findet man sicherlich auch zu Hause.
Wie unverzichtbar ist die Fernsehzeitschrift?
Das müssten wir Michael Meyerhoff fragen. Das ist die Frage anders gestellt. Wie unverzichtbar ist der visuelle Anteil hiervon?
Ja. Also ohne es zu wissen, hätte ich gesagt, es wäre ein Mixer. Ein Rührstab oder Stabmixer. Mhm. Genau, weil das klingt manchmal ähnlich brutal.
Mhm.
So als ob so Knochen splittern würden oder irgendwie, ja.
Ich habe fast an einen Bohrer gedacht. Also wenn ich das bei meinen Nachbarn hören würde, würde ich denken, was machen die jetzt schon wieder? Also, oder?
Ja.
Ja, ich habe tatsächlich an Zähneputzen gedacht.
Ach so,
tatsächlich auch. Also dieses, wenn man den Mund beim Zähneputzen aufmacht und wieder zumacht.
Ja.
Also da werden ja gerade verschiedene Tonhöhen hergestellt, indem die Zahnbürste mehr oder weniger auf diese Folie gedrückt wird. Und dann entstehen so verschiedene Tonhöhen. Und ich kann darin tatsächlich ein kompositorisches Element erkennen.
Mhm. Das erkenne ich vor allem, wenn es nicht funktioniert, wenn also diese Vibration quasi nicht anspringt. Und dann sieht man, dass er verschiedene Positionen quasi eigentlich so Abstufungen hat, die er dann durchspielt. Ne?
Mhm. Ist das für euch ein Experiment oder ist das ein Stück?
Beides.
Spielerei, ja. Experiment in dem Fall, ja.
Mhm. Ja. Das, was wir gerade gesehen und gehört haben, ist Splitting Nummer 35 für Fernsehmagazin, Plastikfolie und elektronischen Klangerzeuger.
Also ist schon wichtig. Ne,
es ist auf jeden Fall ein Stück und es ist nicht nur ein Stück, sondern es ist Splitting Nummer 35. Insgesamt gibt es davon 70. Mhm. Das ist eine Werkreihe, in der durch Versuchsanordnungen Meyerhoff Klangschichten aus Gegenständen herausholt, die man vielleicht auch manchmal hört, aber vielleicht nicht so bewusst hört. Und er komponiert die. Er arbeitet dabei mit Reduktion und versucht verschiedene Sachen, ja, wie so unter Mikroskop, einzeln hervorzuheben, dass das, was man vielleicht sonst hören würde, in so Einzelteile auch nochmal zerlegt wird und an die Oberfläche gebracht wird. Aufspaltung von Klangkomplexen, könnte man vielleicht sagen. Aber leg erstmal los. Ja.
Wo ist hier die Aufspaltung? Oder also, mir scheint es eigentlich so beim Hören ziemlich komplex zu sein. Also zumindest nicht präzise, weil durch diese Folie und dann, also irgendwie funktioniert es dann manchmal, manchmal ist es auch daneben. Und diese Zahnbürste hat so viele verschiedene Seiten und Klänge, die er vielleicht schon probiert so einzeln zu machen, aber es vermischt sich dann, fand ich in diesem Klangbeispiel total, dass dann die Folie vibriert oder dann die Kiste und dann nur die Folie, also als ob es eigentlich überhaupt nicht zu kontrollieren wäre.
Spannend, ich habe das sehr anders erlebt, aber ich kenne auch noch andere Stücke von ihm und vielleicht ist dieser Hintergrund für mich nochmal anders. Es kann natürlich auch sein, dass in diesem Splitting jetzt der Improvisationsanteil vielleicht höher ist, würde ich jetzt aber bei ihm eher nicht erwarten, sondern ich würde denken, dass das, was wir gehört haben, berechnet ist. Mhm. Also gerade dieses mal höher, mal fester drücken, mal nicht drücken, dann anrücken und warten.
Von der Partitur her total, das habe ich auch gehört, dass er sozusagen eine Partitur ausführt oder so einen Plan durchführt. Aber ich finde, im Resultat ist es eben nicht, also im Resultat wird es schon wieder viel chaotischer, weil dann doch eine Vielzahl von Teilen nicht gesplittet werden können.
Aber ich finde es spannend, dass sich anscheinend jetzt so der Begriff der Komposition und der Begriff des Experiments so gegenüberstehen. Also ich finde, die widersprechen sich gar nicht. Also es kann ja auch ein auskomponiertes Experiment sein, was dann ja auf der Bühne auch wieder jedes Mal anders abläuft.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich will das auch nicht jetzt hier so. Ich habe es mich nur gefragt. Es sind natürlich irgendwie isolierte Zutaten. Und darin sehe ich schon sehr das Experiment und auch die Komposition, dass man sagt, ich mache jetzt, habe drei Positionen der Zahnbürste und die mache ich in einem bestimmten Rhythmus, nehme ich die ein. Aber also in klassischen Instrumenten ist die Kontrolle ja viel höher. Mhm. Und ich habe das Gefühl, darum geht es ihm nicht, diese Form der Kontrolle auch mit einer Zahnbürste zu erreichen, sondern eigentlich hat er Freude daran, dass es am Ende überhaupt gar nicht kontrollierbar ist.
Das stimmt.
Die Frage kann ich tatsächlich auch nicht abschließend beantworten. Wir können uns aber vielleicht noch ein paar andere Splittings angucken und mal sehen, wie wir damit weitermachen. Also, ich würde sagen, wir gucken uns das Splitting Nummer 69, also relativ jung, aus dem Jahr 2023 für einen Spieler an. Aufgeführt im November 2023. Thank you. also Brücke?
Die gleichen Zutaten erstmal, ne? Folie und elektrische Zahnbürste. Wir haben hier auch so ein visuelles Element, dass die Folie farbig ist und so, ja, Overhead-Projektionen oder so von farbigen, nee, weißen Lichtstreifen.
Zu der Frage, die wir vorher hatten, also wie berechnet ist das? Habt ihr das Gefühl, da ist mehr Schärfe oder mehr Unschärfe drin?
Ich hatte das Gefühl, dass das, was projiziert wird, also diese unterschiedlich dicken Linien, dass die seine Spielart beeinflussen. Also jetzt mal angenommen, er programmiert dieses Video im Vorhinein. Das heißt, das ist irgendwie gleichzeitig das Video, aber auch seine Partitur vielleicht. Hatte ich das Gefühl, immer wenn sich die Streifendicke ändert, spielt er anders. Also es hatte für mich dadurch schon einen komponierteren Charakter.
Aha. Ich habe es wieder eigentlich als Bestätigung meiner natürlich Wahrnehmungsweise aufgefasst, weil diese elektrische Zahnbürste sich dann immer selbstständig macht, wenn sie auf den Tisch oder auf die Oberfläche getan wird und vibriert, dann macht es so dieses unkontrollierbare, dann rollt sie auch weg, hatte ich das Gefühl. Sie, also dieses chaotische ist dann wieder so, dass ich dachte, vielleicht will er gar nicht die Zutaten splitten oder nicht vereinzeln, sondern so diese Folie selbst sozusagen splitten und zeigen, was aus der alles so rauskommen kann. Mhm. Also, oder dass die Zahnbürste ihr Innerstes zeigt, indem sie dann durch diese Handhabung plötzlich zeigt, dass sie ganz aufgeregt sein kann oder so.
Ja. Ich finde das eine ganz spannende Anmerkung, dass du sagst, dass diese Streifen, also man sieht im Video weiße und schwarze Streifen, die langsam oder schneller wandern, deren Dicke und Abstand variiert, aber immer regelmäßig variiert, also wie in so einem Fluss im Grunde, dass das ja wie so eine Art Time-Tracker ist. Vielleicht aber auch,
dass das eine Partitur ist. Ja.
Ja, vielleicht aber auch eigentlich versinnbildlicht, was man hier auch sieht.
Splitting.
Splitting vielleicht, genau. Also ja, das ist jetzt nichts Neues, ne, dass man sagt, das, was man hört, zeigt man auch durch Oszillation oder Lautstärkekurven. Hier ist das aber in so einem sehr künstlerischen, finde ich, also bildend künstlerischen aus, ne? Moment. Meyerhoff hat auch Kunstgeschichte studiert und ich finde, man merkt, dass hier auch ein visuelles Element dabei ist. Vorher bei der Hör zu war auch ein Element dabei, weil man nämlich gemerkt hat, wie durch diese Folie, in der sich diese Zeitschrift gespiegelt hat, sich diese Folie, diese Hör zu im Grunde auch in die Einzelteile zerlegt hat und immer wieder so die
so gemorpht
ist immer wieder. Ne? Das fand ich, also da ist auf visueller Ebene auch nochmal so eine Art von Splitting. Hier haben wir jetzt immer noch Alltagsgegenstände, aber im Grunde ist der Alltagsgegenstand hier die Zahnbürste.
So alltäglich ist dieses Video jetzt auch nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das hinkriege. Ja.
Nee, da musst du schon üben. Und die Partitur lesen. Das machen wir jetzt auch gleich, Partitur lesen. Aber was wir ja schon mal feststellen können, ist, dass hier ein Alltagsgegenstand, den wir alle jeden Tag benutzen, also nochmal, den viele von uns jeden Tag mehrmals benutzen.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Dass das im Grunde zu einem Instrumentarium geworden ist, beziehungsweise in diese Art von, so eine Mischung aus Schlägel und Bogen und Anreger im Grunde zählt, ne? Mhm. Genau, das zieht sich durch sein Werk durch. Und wie versprochen, gucken wir jetzt einmal in die Partitur. Ich habe euch zwei Seiten ausgedruckt. Es gibt von Meyerhoff nämlich auch noch eine andere Werkreihe, die heißt Shopping. Es gibt insgesamt 4 Shoppings. Das erste Shopping ist von 2001, 2002 für 21 Ad-Hoc-Spieler mit Video. Dann gibt es Shopping 2, Shopping 2.1 und dann gibt es Shopping 4 und Shopping 4.1. Und wir haben vor uns Shopping 4. Das ist von 2005 oder 2006 für 3 Spieler auf Luftballons. Wir sehen die ersten Seiten dieser Partitur von Shopping 4. Karl, ich glaube, du hast die erste Seite.
Jeder Spieler spielt auf einem Luftballon, in Klammern LB. Umfang ca. 95 zu 105, Durchmesser 31 cm, einfarbig blau. Zur generellen Angleichung des Luftdrucks oder Aufblaszustandes wird eine Schablone verwendet. Mit dem ausgeschnittenen Querdurchmesser 27,5 cm des Ellipsoids. Jeder Luftballon wird über diese Schablone standardisiert. Über diese Schablone kann die Luftmenge bis auf wenige Kubikzentimeter genau bestimmt werden, denn die Luftmenge, das heißt der Spannungszustand, entscheidet über die Tonhöhe, die ungefähr gleich sein soll. Da die LBs ihre Tonhöhe erst nach einiger Zeit stabilisieren, ist es sinnvoll, die Luftballons vorher aufzublasen und liegen zu lassen. Sie können dann nachgefüllt werden, wenn sie Luft verloren haben. Überhaupt sind eingespielte LBs am besten.
Und weiter geht's in der Partitur mit:
Die Luftballons werden mit wieder zu öffnenden Plastikverschlussklemmen verschlossen. Beim Spielen zeigt in der Regel der Verschluss immer vom Spieler weg. Die Oberfläche muss absolut fettfrei sein. Die LBS werden alle mit gut klebendem schwarzen Gaffer-Tape, Spezialtape Advanced Gaffer AT200, nach folgendem rhythmischen Muster abgeklebt.
Jetzt sieht man unten drunter ein Bild von einem Luftballon. Blau mit schwarzem Gaffer-Tape drauf. Und das Gaffer-Tape ist in unterschiedlicher Dicke geklebt und links sieht man ja wie so eine Art Farbstreifen, wo man sieht, wie dick das Gaffertape geklebt werden muss. 2 Zentimeter, 2 Zentimeter, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann steht noch weiter rechts, nach vorne in Richtung Verschluss gespielt, entspricht die Abklebung dem folgenden Rhythmus. Und dann sieht man einen Rhythmus.
Dann. Oder so.
Weiter geht's, wenn man nach unten liest.
Das Gaffer-Tape sehr sorgfältig glatt streichen, damit es sich beim Überspielen nicht löst. Wegen der dämpfenden Wirkung des Gaffer-Tapes kommen beim Überspielen vor allem die tiefen Frequenzen durch. Die LBs werden mit einem nicht sehr feuchten Schwamm, Scotch-Brite ca. 9 x 6,5 x 4 cm und einer befeuchteten Holzwäscheklammerspitze ca. 7 x 0,9 cm bespielt. In Griffnähe eine Schale mit Wasser platzieren.
Vielen Dank. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, das ist eines dieser Stücke mit Luftballons.
Ja.
Mit LBs.
Genau. Mit LBs. Und zwar blauen LBs. Es wird hier sehr genau vorgeschrieben, was man braucht. Einfach in den Laden gehen und Luftballons kaufen, funktioniert nicht, haben wir schon festgestellt.
Habt ihr schon festgestellt?
Ja, also tatsächlich macht es wirklich Sinn, diese Anweisungen einzuhalten. Er möchte einen ganz besonderen Klang und dafür braucht man eine bestimmte Dicke und einen bestimmten Durchmesser, den dieser Luftballon halten muss. Mhm. Und je nachdem, manchmal ist das Gummi ja auch so ein bisschen dicker oder dünner. Mhm. Das macht tatsächlich auch schon einen Unterschied. Mhm. Also es,
so stelle ich mir dann immer die Schlagzeugabteilung von irgendwelchen Ensembles vor, die dann im Baumarkt Blumentöpfe anschlagen.
Ja, tatsächlich. Genau, also ja. So, und dann würde ich vorschlagen, wir hören das Stück einmal. Wir sehen jetzt eine Aufnahme mit dem Ars Nova Ensemble. Beide auf jeden Fall unterschiedliche Gesichtsausdrücke beim Schauen.
Ah ja?
Ja, ich fand, ab einem gewissen Punkt hat es ein bisschen wehgetan, dieses Quietschen. Also,
ja.
Aber ich muss sagen, vor allem direkt der Anfang hat ganz anders sich angehört, als ich erwartet habe. Mit diesen ganz kurzen Strichen. Es hatte schon fast so was Glitschiges auch, wo man, hätte mir jetzt jemand diesen kurzen Anfang gezeigt, wo die Striche noch so kurz sind, ohne dass ich gewusst hätte, dass es Luftballons sind, wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen.
Mhm. Ja, auch hier finde ich den Spalt zwischen Resultat und Anweisung irgendwie sehr sehr deutlich. Also man sieht, dass die was machen müssen, aber das Klangresultat ist irgendwie nicht so damit verbunden.
Wir haben hier es mit Alltagsgegenständen zu tun, die zum Instrument geworden sind. Warum? Wegen der Präparation oder wegen der Komposition?
Sie sind auch nicht mehr so alltäglich einfach, ne?
Ich würde auch sagen, durch die Kontextualisierung.
Und wenn das jetzt alles nicht da wäre und man einfach mit einem Luftballon Musik machen würde, beziehungsweise sich es aufschreiben würde ohne die Präparation.
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass es immer, also es ist ein eigenartiges Verhältnis von, man möchte mit solchen Alltagsgegenständen eigentlich ja wahrscheinlich auch nahbar sein oder so aus dieser ernste Hochkulturecke vielleicht ein bisschen raus, dass man sagt, schaut mal, das kann jeder machen oder so. Und gleichzeitig, ja, auch dieser Ernst dieser Spieler und der Ausführung, so wie es dann notiert ist, ist dann wahrscheinlich selber, nimmt sich auch nicht so ganz ernst, aber es bleibt trotzdem so ein Ernst. Also da ist ein Wechselspiel, was nicht mehr so ganz diese Nahbarkeit des Alltags ist, geht da nicht mehr so ganz auf.
Ich finde gerade bei Stücken, die mit Alltagsgegenständen als Instrument arbeiten, wird noch mal deutlicher, dass es wirklich einen Unterschied macht zwischen dem, was man wahrnimmt selber, wenn man das Stück als Zuhörer oder Zuschauerin sieht und hört, und dem, was vielleicht vom Komponist, der Komponistin gemeint war oder intendiert war. Das, was du gesagt hast, könnte man ja jetzt auch denken, okay, das hat vielleicht jemand mehr Freude oder mehr, oder es ist spielerischer oder ist vielleicht auch lustig gemeint, aber vielleicht ist das gar nicht so. Also vielleicht ist das ebenso todernst, wie als würdest du eine Geige präparieren, nur ist es eben ein Luftballon, der einzigartige Klänge hervorbringt,
ja, aber,
die man so noch nicht komponiert hat. Nur die Gefahr ist größer, dass der Abstand zwischen dem, was du reinbringst als Urheberin und dem, was drüben ankommt, könnte aufgrund dieser Wahl der Instrumente natürlich größer werden. Also du musst mehr mit Risiko rechnen, dass die Leute sich erstmal über die Zahnbürste und den Luftballon lustig machen.
Also ich diskriminiere sozusagen die, die unanerkannten Musikinstrumente hier so ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht diskriminieren, aber ich finde bei dieser ganzen Frage des Umgangs oder Komponierens mit Alltagsgegenständen oder Utensilien, selbstgebauten Sachen, ist schon immer so ein bisschen die Frage, ob das so in eine DIY-Ecke gerückt wird und damit so eine Stufe weniger neue Musik ist, als jetzt, wenn ich mit Cello und Geige arbeite. Und das passiert ja auch schnell.
Ja, das passiert auch schnell und ich glaube, also wenn ich das noch kurz darf, aber ich habe eben immer dieses Gefühl, dass bei solchen Objekten, und das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass die Notationsweisen neu erfunden werden müssen oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, oder in diesem Beispiel jetzt einfach, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass eben die Handlungen komponiert werden und weniger die Klänge.
Aber zum Beispiel, Hanna hat ja gerade erzählt, dass zum Beispiel die Dicke des Plastiks total wichtig ist. Und das habe ich auch direkt gedacht beim Beginn des Stücks, dass ich dachte, okay, das klingt nach eher dickerem Plastik, weil es eben nicht diesen Sound hat wie jetzt so Luftballons auf dem Kindergeburtstag.
Oder Latex, ich glaube.
Genau. Ist, ja. Also ich finde, es hat schon eine krasse Haptik und Materialität, die da drin stecken. Deswegen glaube ich, ist es dann eben nicht nur das.
Absolut. Also die hat es natürlich, das kommen ja Klänge bei raus. Ja. Und auch unterschiedliche und ja. Aber ich kann es, ich weiß nicht, ich höre es einfach, ich höre dann, dass er sozusagen einfach komponiert hat, so geh jetzt mit deiner Hand von dieser Stelle des Instruments zu dieser Stelle des Instruments. Und das ist ja schon was anderes als, ich will das auch nicht besser oder schlechter machen, sondern das ist so ein Unterschied, der wahrscheinlich durch diese neue Form der Notationsweise kommt, dass man eben nicht die, also dass man die Handhabung des Instruments nicht voraussetzen kann.
Und ich würde fast sagen, vielleicht ist das doch deswegen, weil wir alle schon mal einen Luftballon in der Hand hatten, also hoffe ich doch zumindest, und vielleicht uns so ein bisschen vorstellen können, wie das klingt, eher als wenn jemand sagt, spiele eine Bassflöte auf diese Art und Weise. Also ich glaube, dass diese Nahbarkeit dieser Instrumente uns das Ganze näher bringt und wir deswegen das Gefühl haben, okay, da wischt jemand, weil wir das vielleicht auch körperlich besser verstehen, weil wir das Instrument im Grunde schon kennen. Mhm.
Das kann sein, ja.
Ich finde auch oft so Notation ist ja wie so ein User-Interface am Laptop oder am Handy oder so, während wenn man jetzt wirklich codet, ja nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Und ich würde fast sagen, dass das dann ja vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten eröffnet, weil es eben noch keine feste Notationsweise dafür gibt und einfach Klänge anders konstruiert werden. Mhm.
Kommen wir vielleicht zu einer Komponistin, die du schon genannt hast, lieber Karl, nämlich Carola Baukolt. Carola Baukolt muss in diesem Kontext genannt werden und ich freue mich sehr, dass ich dieses Stück wiedergefunden habe, weil ich das mal so ein halbes Jahr lang wirklich gesucht habe, aber immer unter dem falschen Namen und ich habe es endlich wiedergefunden. Ich würde sagen, wir hören einfach auch direkt einmal rein. Es heißt Hirn und Ei. Karl kennt das Stück schon, ne? Okay, wir haben gehört, dass Cator Bozzini mit Hirn und Ei für vier Regenjacken. Hirn und Ei ist aus dem Jahr 2010-11. Es hat sie geschrieben für das Schlagquartett Köln. Dauert ungefähr 10 Minuten. Und genau, ist geschrieben für Gore-Tex-Jacken. In der Partitur steht Instrumentarium, jeder Spieler trägt eine Gore-Tex- oder Texapor-Jacke. Festes Material klingt gut. Zum Beispiel Resolution Jacketman oder Hard Move Jacketman. Bei Wischklängen sollen helle Obertöne klingen. Die Jacke wird auch mit einer Telefonkarte bespielt. Spieler 1 und 4 brauchen Stulpen am Hosenbein. Der Fuß steckt ebenfalls in einer Stulpe ohne Schuh. Spieler 2 hat auf dem Rücken eine kleine raue Schachtel geklebt, um das Kratzen am Kopf mit der anderen Hand zu verstärken. Dann gibt's Gummipits, über eine kleine Konservendose wird ein Gummi gespannt, es gibt den Waldteufel und dann eben, wie schon erwähnt, eine ausführliche Legende.
Also Waldteufel ist so ein Instrument, eine Trommel mit einer Schnur in der Mitte, wo man dann so knarzende Geräusche mitmacht.
Genau, man zieht da so dran und dann gerät das Fell so in Bewegung, genau. Mhm. Ja, also ich finde, das klingt total nach Spaß, muss ich mal sagen.
Das macht total Spaß.
Total.
Ja.
Wir haben ja auch gerade alle so ein bisschen gemeinsam abgedanced, als wir das gehört haben, weil es ja schon auch sehr rhythmisch ist. Und ich finde es total spannend, weil Regenjacken sind für mich eigentlich so der Inbegriff von man wird erwachsen und wird vernünftig mit dem, was man anzieht und ja. Zieht sich. Also ich besitze noch keine Regenjacke, habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr.
Du fährst doch jetzt Fahrrad, dann wirst du bald die Regenjacke brauchen.
Genau, deswegen, ich finde es total spannend, dass es für mich ist gerade diese Mischung zwischen so etwas sehr Erwachsenem und diesem absoluten Spaß, den wir dabei hatten.
Das ist ja witzig. Ja, ich fand, das Geräusch ist schon immer, jeder hat sich wahrscheinlich schon mal darüber aufgeregt, dass seine Regenjacke dann Geräusche macht.
Super laut ist.
Ja.
Super laut.
Und das ist natürlich hier die Not aus der Not eine Tugend gemacht.
Ja, es ist im Grunde aus einem Alltagsgegenstand, den fast alle auch wieder haben, nein, aber den viele Menschen bei sich im Schrank hängen haben, wurde hier ein Stück gemacht, was lustvoll mit diesem Teil umgeht. Und das finde ich an der Musik von Carola Baukolt auch so toll, dass sie sagt, okay, ich komponiere mit und für Alltagsgegenstände. Sie kann natürlich auch das andere und vermischt das auch beides gerne, aber sie hat eben Spaß an der Sache. Mhm. Letztes Jahr gab es ein Radioporträt über Carola Baukolt und da gibt es so ein ganz, eine ganz, ja, süße Situation, wo sie interviewt wird und dann ganz begeistert davon erzählt, wie die Sprudelmaschine lustige Geräusche macht. Also vielleicht, wie heißen diese Sprudelmaschinen? So?
SodaStream.
Ja, genau. Also ich habe selber einen SodaStream, deswegen habe ich das wiedererkannt. Aber sie sprudelt dann ganz begeistert das Wasser im SodaStream und klärt dann aber so mit ihrem Mann, Kaspar Johannes Walter, ab, was sie denn da hören. Und er ist so voll bei Tonhöhen und sie ist mehr so beim Rhythmus und beim Geräusch. Und beide sind so ganz begeistert. Süß. Und das zeigt im Grunde so, finde ich schon sehr, mit welchem Modus Carola Baukolt hier an die Sache rangeht, nämlich mit ganz viel Entdeckerfreude und Spürsinn, aber auch mit einem wahnsinnig scharfen Gehör.
Ja, aber vor allem, es wurde hier in Köln ja auch mal eine ihrer Opern aufgeführt und das, da hat sie auch über die Zinkwannen und die Beschaffenheit von Zinkwannen und welche verschiedenen Arten es gibt und das hat kein Ende. Aber das Tolle ist, dass die Klänge dort nicht stehen bleiben irgendwie. Also die entwickeln richtige Persönlichkeiten und es wird eine Geschichte erzählt plötzlich durch, also ja, wie die bekommen Bewusstsein und man schließt die richtig ins Herz irgendwie. Das ist schon sehr besonders, ja.
Ich finde es auch irgendwie sehr erfrischend. Ich musste gerade noch mal an Charles Usor denken. Mhm. Ich hoffe, ich bekomme den Übertrag jetzt hin.
Usor.
Entschuldigung. Ja. Ich musste gerade noch mal an Charles Usor denken aus unserer zweiten Folge, wenn ich richtig liege. Und irgendwie so diese Freude, die sie mitbringt in die zeitgenössische Musik, finde ich total interessant als Gegenüberstellung.
Weil?
Ich suche diesen Punkt. Wir hatten doch dieses Zitat von ihm. Weil er doch die ganze Zeit sagt, das wurde der jungen Generation geklaut, ach so, wegen der Trauer. Und diese ganze.
Die neue Musik ist Raub an der jungen Generation. Und genau, die Melodie, ja, genau.
Und genau, es ist alles so schwer. Und
ja.
Ich weiß nicht, ob man das gut verpacken kann. Ja, egal.
Das stimmt. Das ist eine total unbeschwerte Musik irgendwie oft.
Ja. Und ich finde aber auch hier, ich finde es relativ genau. Und jetzt hören wir auf jeden Fall nochmal ein Stück, was auch es in zwei Versionen von ihr gibt. Einmal für Solo und das andere Mal für ein Duo. Das ist für zwei Stimmen mit Staubsauger geschrieben. Heißt einmal Vakuum Lieder aus dem Jahr 2017 und zweieinhalb Jahre später Witten Vakuum, weil das in Witten 2020 uraufgeführt wurde. Witten mal wieder. Wurde aufgeführt von Johanna Vargas und Tröke van de Poel. Ein Kompositionsauftrag von den neuen Vokalsolisten Stuttgart. Auch hier macht es einfach Spaß, das Video auch mit anzugucken. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wenn man das Stück aber vielleicht auch einfach nur mal kurz ausschnittsweise hört, würde ich empfehlen, auch zwischendurch trotzdem
mal
euch zu empfehlen,
Staubsauger auszuholen.
Ja, das sowieso, aber auch mal die Augen zu schließen und so ein bisschen zu abstrahieren von dem, das kenne ich, sich zu lösen von dem Alltag, den das in einem anspricht und stattdessen sozusagen auf den, wirklich den Klang zu hören, der einem entgegenkommt.
Also in der Mitte hatte ich schon die schönsten Theorien geschmiedet und es hat das Ende dann noch wieder ein bisschen zerschlagen.
Wieso?
Weil es so ein bisschen ulkig wird doch.
Es wird schon ulkig,
es
ne?
Es ist schon ulkig, ja. Ja. Also auch ein bisschen Baller, Baller.
Ja, also ich musste aufstehen, weil ich mir das wirklich nicht anschauen konnte. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, woran es lag. Vielleicht, weil ich mir vorgestellt habe, das mit meinem dreckigen WG-Staubsauger in meinem Gesicht zu machen. Das hat irgendwas mit mir gemacht, diese Vorstellung. Ja, absolut ekelhaft.
Ja. Also die Abstraktion klappt nicht so gut, ne?
Nee.
Komischerweise gibt es so einige Frequenzen, wo ich das besser kann. Und dann habe ich dann zwischendurch hört man das Moped und dann ist auch wieder alles weg. Und also es sind so.
Ja, das Spannende ist auch, dass wenn man einmal in dieser Alltagssphäre drin ist, dass es dann total schwer fällt, da wieder rauszukommen. Also wenn man jetzt einfach nur, also im Grunde haben die ja auch so Sachen gemacht, die man woanders auch hört, ne? Also die haben, keine Ahnung, Attila Rando mit einer Figur, die haben die ganz normalen Dynamikstufen durchlaufen, die, ja, genau, hatten, haben so ein bisschen gespielt auch mit diesem, wie weit kann ich den Klang durch Öffnen und Schließen des Mundes beeinflussen? Wie setze ich den Staubsauger an? Es gibt so Schmatzgeräusche, also es ist auch sehr körperlich. Mhm. Und ich habe aber so den Eindruck, dass man da auch dann schwer wieder rauskommt sozusagen, wenn man darüber reden möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ja, und ich glaube auch, weil es so körperlich war, war es mir irgendwie zu nah. Also ich hatte das Gefühl, es ging weniger um den Staubsauger und mehr um das, was dann der Kopf-Mund-Wangenbereich mit diesem Sound macht.
Auf jeden Fall.
Und das war mir irgendwie zu nah, weil es zu körperlich war und irgendwie, das kann ich nicht so gut.
Das kann ich schon in dem Fall sehr nachvollziehen. Aber eigentlich ist genau das der Grund, warum verglichen mit dem Meyerhoff zum Beispiel, ist das eine ganz andere Herangehensweise an, also der Meyerhoff möchte wirklich einen Gegenstand so zeigen, als etwas, das entgegensteht, richtig, ne? Also so ein, wie ein Fremdkörper plötzlich, dass man irgendwie aufwacht und plötzlich ist jedes Regal ein neues Experiment und macht irgendwie krasse Klänge und es ist irgendwie fremd geworden. Vielleicht meint er das auch mit Splitting, dass man so den Alltag eigentlich von den Dingen absplittet. Und hier scheint es mir fast gegenteilig zu sein, dass man, das ist so eine richtige, also man macht es sich zu eigen und ja. Man macht, also man fühlt sich ein in den Gegenstand und entwickelt daraus dann, ja, teilweise fand ich zwischendurch dann schon auch berührende Momente oder irgendwie wirklich die was Schönes haben.
Ja. Auch, ne? Nicht. Auf jeden Fall kann ich noch sagen, dass es bei der Live-Performance sehr beeindruckend ist. Also diese körperliche Seite, man sieht in der Live-Performance noch viel mehr, wie anstrengend das ist und wie genau die arbeiten müssen. Und da fällt die Abstraktion auch so ein bisschen leichter. Also es gibt immer den Moment, wo man merkt, okay, Staubsauger, und man erinnert sich an den Moment, wo man selber irgendwie zum Staubsauger mal gesungen hat und dann mal geguckt hat, okay, wie heftig saugt das denn überall dran? Aber
und so ein bisschen Mitleid mit den Interpreten hatte ich schon auch immer.
Ja, also ich auch.
Okay, und das hat man da zum Beispiel nicht, weil man das
doch,
als so eine...
ich habe es auch live gehört.
Okay, ja, okay. Also, ah ja, okay, ja gut.
Das ging mir schon auch so, ja? Dass ich dachte so, oh Gott, die Armen.
Ich fand das einfach, ich hatte Respekt vor der künstlerischen Performance, weil das auch ein sehr ungewohntes Instrument ist und im Grunde geht es aber hauptsächlich um den Mundbereich und das, was der hervorbringt. Nur würde er das ohne den Staubsauger halt nicht so hervorbringen. Mhm. Und es sind total neue Klangwelten, aber auch nicht ganz neu, weil man kennt's. Und das ist dann, glaube ich, der Moment, wo du wahrscheinlich sagst, boah, irgendwie ist das zu nah.
Ich glaube, der Staubsauger ist mir einfach eine Schippe zu viel.
Dann hören wir noch einen Klassiker von Carola Baukolt. Hat sie zum Todesjahr von John Cage geschrieben. Das Ding heißt schlicht einfach nur Geräusche. Und vielleicht ist da der Moment gekommen, Karl, wo du vielleicht auch eher siehst oder wo vielleicht ist da auch der Moment gekommen, wo man sieht, dass die Geräusche einfach für sich stehen oder ob die Alltagsgegenstände wichtig sind.
Ich muss sagen, das ist für mich jetzt so am ehesten das, was ich mir am Anfang auch vorgestellt habe, als du gesagt hast, Musik mit Alltagsgegenständen. Also vor allem auch so diese Ansammlung und diese Mannigfaltigkeit an Klängen, das ist für mich so am ehesten das, an das ich gedacht habe.
Es geht schon sehr um die Dinge auch. Ja. Ne? Ja. Um diese Eigenheiten von Dingen, ja.
Ich finde das Stück, ich habe das jetzt deswegen auch rausgesucht, weil ich da die Nähe zu John Cage ist sowieso gegeben, weil es eben Todesjahr ist. Aber, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, Karl, es gibt dieses ganz berühmte Stück, auch so ein Video, was man im Internet gucken kann, von John Cage, dieser Waterwalk, wo er eben so ganz verschiedene Sachen in so einem Studioaufbau, das wurde im italienischen Fernsehen übertragen, wo er in so einem Studioaufbau sitzt und alles Mögliche hin und her und dann fängt an der Toaster, glaube ich, irgendwann zu dampfen und dann wird Wasser in eine Badewanne gegossen und dann geht der Wasserkocher an und nicht mehr aus. Also es ist lauter so Dinge, die für sich stehen und wirken und das Publikum damals hat auch gelacht und hat sich gedacht, was passiert denn hier? Jetzt bei Carola Baukolt würde das vielleicht dem Publikum nicht mehr passieren, weil so durch den Kontext im Grunde so ein bisschen klarer geworden ist, okay, hier, wir hören jetzt auch auf die Geräusche. Mhm. Aber ich finde auch, dass die Gegenstände schon auch wichtig sind. Mhm. Also ich finde, man hört auch, man erkennt auch wieder und das ist auch, finde ich, manchmal ein Teil davon, dass man sich freut. Also dieses Lineal, was man so anstupst oder diese Kassettenschachtel habe ich auf jeden Fall auch noch im Ohr, ja. Wobei man hier wieder sagen muss, das ist auch die Frage, wie so Stücke dann auch altern. Ne? Mhm. Also wenn es so, wir können vielleicht oder ich kann auf jeden Fall noch was mit dieser mit diesem Kassettenklappern anfangen.
Diesem Quietschen,
wo das immer so dieser Deckel immer so wii, 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 wii macht. Vielleicht können das aber jüngere Generationen auch nicht mehr, weiß ich nicht.
Mhm. Ja.
Oder vielleicht ist es auch nicht wichtig.
Ich weiß gar nicht, ob. Also es hat für mich total eine große Zärtlichkeit in diesen Dingen. Die sind so, die werden so gehegt und jedes hat sein kleines Geräuschlein und damit arbeitet sie das, ja.
Ja, für mich war auch diese Shampoo-Flasche, die so quasi fast leer oder leer war, dieses Gefühl, man will unbedingt noch, dass da was rauskommt, weil es ist Ende des Monats irgendwie. Ich konnte da schon auch sehr so mitfühlen in den Momenten. Und vielleicht zu deiner Frage zum Publikum noch, ich würde einfach sagen, es kommt sehr aufs Publikum an. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn daraus jetzt ein Schulkonzert entsteht, dass das schon auch Kinder sehr witzig finden könnten oder Jugendliche auf jeden Fall.
Aber die Frage, wollte Cage das Gleiche? Wie Carola Baukolt oder also in dieser Water Music, also es war noch ein bisschen radikaler, hatte ich das Gefühl,
ja.
Zu seiner Zeit natürlich, aber er macht so, hier ist Wassergeräusch und hier ist das Geräusch und hier ist das Geräusch und hier ist es noch, da wird was wiederholt und da gibt es dann, da bilden eben durch diese starken persönlichen biografischen Verbindungen, die man zu all diesen Dingen hat, entstehen dann Geschichten hier immer, finde ich, die sich dann so entwickeln, weil es auch wiederholt wird. Also weil eine musikalische Form entsteht und dann taucht wieder jetzt die Shampoo-Flasche auf, wo doch gerade das passiert ist oder so. Mm. Und so nett war Cage nicht.
Nee. Also es ist vielleicht auch so ein Einfangen von Welt, finde ich. Ein Einfangen von Lebenswelt, wo das Stück auch funktioniert, wenn man diese Lebenswelt vielleicht nicht kennt, aber wo andere Gefühle vielleicht entstehen können.
Ja, es gibt doch jetzt auch schon diesen ganzen Trend um so Mediennostalgie, dass zum Beispiel auf YouTube Videos von aktuellen Songs hochgeladen werden, aber die klingen dann so, als wären sie auf Schallplatte oder als wären sie auf einem Röhrenfernseher. Und ich glaube, das wird auch mit solchen Objektstücken passieren, dass selbst wenn man die Objekte nicht mehr kennt, dass es vielleicht dann auch, obwohl man sie gar nicht kennengelernt hat, so eine vermeintliche Nostalgie entsteht.
Ich finde, Dinge haben immer so diese gewisse Nostalgie, dass denen Geschichte oder Vergangenheit anhaftet, die ruht, bis man sie wieder hervorholt oder so. Das ist immer damit verbunden, finde ich.
Und es ist eine sehr starke Materialfrage. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es gibt selten so einen starken Bezug zwischen Publikum und Konzertgeschehen wie bei Musik mit solchen Dingen, weil man, wie gesagt, so haptisch vielleicht sogar merkt, wie sich das anfühlt, weil man selber die Regenjacke hat, die einen nervt, wenn man im Konzert sitzt und sich denkt so, oh, ich darf mich nicht bewegen, shit, hätte ich sie mal ausgezogen. So diese Fragen, und das sind ja alles Materialfragen. Und das heißt, das Material, womit hier komponiert wird oder und auch die Instrumente, mit denen gespielt wird, Klangerzeuger, mit denen Musik gemacht wird, sind uns sehr nahe. Mhm. Und ich glaube aber, das hat auch eine gewisse Gefahr, dass man, ja, wie soll ich das sagen? Ich finde, das birgt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man, wenn mit sowas komponiert wird oder gespielt wird, dass das schnell übersehen wird, dass das manchmal sehr klassisch zum Beispiel verkomponiert ist. Mhm.
Es wird so verniedlicht sofort.
Ja, es wird verniedlicht oder mag vielleicht banal sein, aber im Grunde ist es das nicht, weil ob ich jetzt auf einer Geige rumprobiere, was die alles kann und ich komponiere das zusammen oder ich mache das mit einem anderen Teil, finde ich jetzt erstmal von der kompositorischen Herangehensweise nicht so unterschiedlich. Mhm. Ich gucke, was habe ich für ein Material, was kann ich damit für Klänge hervorrufen, ich kann das dann setzen.
Ich glaube, bei diesen Stücken kommt es auch sehr auf die Verpackung an, wenn man das so sagen kann. Denn ich kann mir vorstellen, für Leute, die jetzt nicht in der neuen Musik unterwegs sind, wenn man jetzt hört, okay, es ist ein Musikstück und dann kommt man dahin, das sind Alltagsgegenstände, dass man dass diese Nähe, die man hofft, dadurch zu erreichen, diese Alltagsnähe, fast sich ins Gegenteil auswirkt. Also, dass Leute das dann fremd finden, weil sie haben jetzt was anderes erwartet. Deswegen fände ich es spannend zu wissen, wie die Titel von solchen Stücken auch die Erwartungen der ZuschauerInnen dann beeinflussen.
Und das zum Beispiel ist auch ein Punkt, den Carola Baukolt auch in einem Interview benannt hat. Also sie hat mal ein Orchesterstück gehabt mit Dirk Rotbrust als Solist. Also es war für Schlagzeug, Solo und Orchester. Und das Stück heißt jetzt Geröll, hieß aber vorher irgendwas mit Donkey, also Esel. Und man hört auch den Esel wirklich dolle, wenn man das dann weiß. Und sie hat aber gesagt, eigentlich hat das Stück natürlich viel mehr. Man hört aber auch den Esel, aber man hört viel mehr. Und sie hat gesagt, aber der Titel ist so wichtig, dass sie das umbenannt hat. Weil sie sagt, das nimmt ihr zu viel im Grunde. Und das kann ich auch total verstehen.
Total.
Weil das Programm zu einfach ist.
Ja.
Da geht dann zu viel unter, ne? Ich habe mich gefragt, gibt es eine bestimmte Ästhetik eben von Musik mit diesen Alltagsgegenständen oder gibt es da, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Komponisten und Komponistinnen gehört und gesehen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber würdet ihr sagen, es gibt so eine bestimmte Ästhetik oder so einen bestimmten Duktus, mit dem sowas gemacht wird?
Also gerade, weil du das auch gesagt hattest mit den Erwartungshaltungen und Instrumenten und ich habe ja so ein bisschen diesen Gegensatz gesagt, ich höre einen Spalt zwischen den Spielanweisungen und dem Klangresultat und natürlich kann man diesen Spalt auch mit herkömmlichen Instrumenten haben. Also es gibt ja auch dann Anweisungen, wie mit dem Geigen, mit dem Bogen auf der Geige herumgefahren werden soll, die jetzt nicht klassische Notationen verfolgen oder irgendwie Innenklavier oder, also genau, wo man dann plötzlich auch eher den Spieler komponiert als das Instrument. Das ist jetzt nicht an Alltagsgegenständen gebunden.
Ich würde auch sagen, dass es jetzt generell keine allgemeine Ästhetik dafür gibt, aber ich würde schon sagen, dass es eine bestimmte Art von Framing gibt, die das dann doch wieder auf eine Weise zusammenführt. Und natürlich, wir bewegen uns jetzt in diesem Kosmos, aber auch der Kontext, der natürlich jetzt von außen betrachtet sehr ähnlich ist. Also die Orte, wo sowas aufgeführt wird, die Kontexte, in denen sowas überhaupt entsteht. Ich habe irgendwann mal so ein Interview gesehen, was viral gegangen ist von Phineas, dem Bruder von Billie Eilish. Und das ist so viral gegangen, weil er hat das Piepsen, glaube ich, von Ampeln aufgenommen und hat das in dem Beat seines Songs verarbeitet. Und das war dann in der Popkultur, waren alle so, oh mein Gott, er ist so ein Genie, er kann aus alles einem Beat machen. Und das ist dann halt immer noch sowas, was dann auch als was Innovatives oder Neues betrachtet wird, während wir jetzt so sagen würden, ja, okay. Aber deswegen, ich glaube, es kommt sehr aufs Framing an. Und in diesem Framing hat es dann eine Ästhetik.
Hat sich das Thema des Alltagsgegenstands als Instrument erschöpft?
Ich würde sagen, nein, weil ich glaube, unsere Alltagsgegenstände verändern sich ja auch total. Also ich glaube, mein Punkt ist, dass sich immer wieder neue Alltagsgegenstände entwickeln und ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was für Klangpotenziale vielleicht noch auf uns zukommen. Ich glaube, diese Idee des, okay, wir benutzen jetzt einen Alltagsgegenstand, da ist jetzt natürlich schon viel ausprobiert worden, aber ich glaube nicht, dass sich das so ganz erschöpfen kann.
Alltag wird es schon immer geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch solche Trends sind, die sehr mit der gesellschaftlichen Stimmung zusammenhängen. Also jetzt zum Beispiel würde ich mir vorstellen, dass doch das Bedürfnis beim Musikhören eher dahin geht, dem Alltag zu entfliehen. Und dass solche, also diese Diesseitigkeit, die das ja vielleicht auch so als Schlagbegriff, ich weiß nicht, ob das darunter gefasst wurde, aber es geht irgendwie so diese Ungeschöntheit von einem Küchentisch, die ist vielleicht gerade einfach nicht so gefragt, habe ich das Gefühl.
Habt ihr schon mal vom Hemline-Index gehört?
Nein.
Die Theorie des Hemline-Index besagt, dass die Länge von Röcken, den die Personen in der Gesellschaft tragen, davon abhängt, wie gut es der Wirtschaft eines Landes geht. Und daran hat mich das gerade so ein bisschen erinnert, weil es natürlich so Trendprognosen gibt, die einfach ganz klar davon abhängig sind, wie es einem Land gerade geht.
Ja, also das sind jetzt die großen makrogesellschaftlichen Betrachtungen. Und ich meine, letztlich ist ja schon der Anspruch auch von so einer Musik, eben das Geräusch zu seinem Recht kommen zu lassen. Und
ich habe mir in der Vorbereitung zum Podcast sehr viel Gedanken gemacht über die Wirkung dieser Musik. Ich kann da halt unheimlich viel mit anfangen, aber ich arbeite zum Beispiel ja auch für das Ensemble Handwerk, die viel dieser Musik auch spielen. Das heißt, ich bin da auch irgendwie sowieso so ein bisschen zu Hause. Aber ich finde, auch bei euch hat man heute gemerkt, dass wir sehr viel heute darüber geredet haben, was die Musik mit uns gemacht hat und wie wir das, also so auf so eine sehr unkomplizierte Art. Ich hatte so das Gefühl, wir haben heute sehr nah miteinander geredet. Du hast gesagt, dir ist das zu nah und du hast vom Küchentisch geredet. Also es war irgendwie so, ich habe so das Gefühl, heute war es so ein bisschen kuscheliger. Und das, um das auf eine professionelle Ebene zu heben, ich habe das Gefühl, dass diese Musik schon gut Emotionen triggern kann, die sehr privat sein können und die auch Erinnerungen hervorrufen und die diese Musik sowohl, also deswegen auch gleichzeitig sehr besonders machen können, aber auch banal wirken lassen können. Und zwar in so sehr krassem Gegensatz und vielleicht auch manchmal gleichzeitig. Und das finde ich das spannende Moment an dieser Sache und auch gleichzeitig die Gefahr, wo ich mal das Gefühl habe, ich muss diese Musik, ich würde sie so gerne beschützen. Also das wäre jetzt noch mein Blick nach außen, Wir haben ja in unserem Podcast eigentlich immer auch so am Ende unserer Diskussion so eine Idee, okay, vielleicht gibt es noch Anregungen von außen oder so ein Ausblick. Und mein Ausblick geht tatsächlich in Richtung Kinderprojekte, weil sich mit Alltagsgegenständen zum Beispiel ja so sehr leicht neue Musik zum Beispiel vermitteln lässt oder nicht sehr leicht, aber leichter. Man nimmt ein Instrument, was gar kein Instrument war, sondern einen Blumentopf, und dann macht man damit spannende Dinge. Und so wie wir am Anfang, gießt Wasser ein und rüttelt das hin und her, und dann spitzen sich die Ohren und man hört so sozusagen auf den Alltag, ne? So dieses, da ist man wieder bei Cage, also die Stille ist nicht still. Und gleichzeitig ist es aber halt eben nicht so banal. Das ist so wie mit so zeitgenössischer bildender Kunst. So, ja, da, mein Kind kann das auch. Nee, kann es nicht. Das ist ein eklatanter Unterschied. Und das rauszustellen, finde ich eigentlich immer so eine, eigentlich auch so eine Aufgabe von den Stücken. Also so ein Stück muss es auch schaffen, das zu vermitteln, also diesen einen Moment zu vermitteln. Und das kann nicht nur der Kontext machen, weil das wird, glaube ich, trotzdem nicht funktionieren. Mhm.
Ja, also das ist das Riesenthema von Kunst und Leben natürlich im Alltag, und ob der es in die Kunst schafft oder nicht und ob er dort Alltag bleiben soll oder Kunst werden sozusagen. Und da stimme ich dir total zu. Ich bin da auch immer hin und her gerissen, eben zwischen Berührung und totaler Genervtheit, was dann vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich gerade nicht privat sein will oder so. Oder diese, genau, dass ich eigentlich Musik auch höre, um mit diesen Dimensionen meines Lebens mal nichts zu tun zu haben. Aber in diesem Kipp-Moment liegt auch der Zauber. Also, und das hat Carola Baukolt mal sehr schön beschrieben, oder beschreibt sie, glaube ich, einfach immer mit dem Unterschied von Konkretion und Abstraktion. Und dass der eigentlich fast nicht besteht. Also je mehr du in die Konkretion gehst, desto abstrakter wird es. Wenn du in ein Mikroskop auf einen Gegenstand die Nanometer betrachtest, dann fühlst du dich wie auf einer Mondlandschaft, ne? Das sind irgendwie so diese Wechselspiele, die dann einfach die Potenziale von Alltag freisetzen, wo das Staunen anfängt. Und das ist total was, glaube ich, auch der Reiz von diesen Instrumenten ist, dass sie Klänge sozusagen nackt machen können. Also plötzlich tritt einem dieser Klang entgegen, als ob da nichts, also als ob der ganz nackt ist, ne? Als irgendwie er selbst. Und das ist auf jeden Fall ein Ideal von neuer Musik. Gleichzeitig kann es dann wieder total platt und so ulkig, also wird es irgendwie leicht, finde ich, wird es leicht zu so einer ulkigen Nummer, und man lacht sich und ach, das kann ich auch mit einem Eierschneider machen, ist ja witzig. Und also ich finde so dieses reine Experiment damit gar nicht so interessant, ehrlich gesagt.
Vielleicht würde ich dann so ein bisschen für den Mut zur Plattheit appellieren, weil ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, für wen ist es letztendlich platt? Also wir sind jetzt gerade auch in einer Zeit, wo immer mehr Programmhefttexte auch in einfacher Sprache angeboten werden, und ich finde vor allem, wenn man jetzt in die Vermittlungsarbeit guckt, auch mit Kindern, finde ich das super spannend, das einzusetzen. Deswegen, ich finde diese Nähe zur Zugänglichkeit total schön. Ich finde, es birgt auf der einen Seite Risiken, wenn es zum Beispiel für Personen, auch für mich, dann schnell zu körperlich wird, finde ich es sehr schnell sehr schwierig. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das noch interdisziplinärer auch eingesetzt wird, also zum Beispiel mit Luftballons. Ich habe jetzt von einigen Personen gehört, die eingeschränktes Hören haben, die gerne in Konzerten Luftballons zwischen den Händen halten, um Frequenzen besser zu spüren oder so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vor allem mit aktuellen Bewegungen zu inklusiveren Projekten diese ganzen haptischen und Alltagsgegenstände und generell Gegenstände nochmal eine ganz neue Bedeutungsebene bekommen.
Das war ein schönes Schlusswort, auch ein sehr öffnendes Schlusswort, Hanna. vielen Dank dafür. Dann wollen wir jetzt noch ein paar neue Klänge entdecken.
Hallo, ich bin Jimmy Faut, Autor bei Musiktexte Online. Mein Tipp des Monats sind die 12 Microtonal Etudes for Electronic Music Media Opus 28 von Easley Blackwood Jr. Diese 12 Etüden hat er zwischen 1979 und 1980 im Rahmen eines Forschungsprojekts komponiert. Jede Etüde ist in einem anderen gleichstufigen Stimmungssystem zwischen 13 und 24 Stufen. Was mir in diesen Etüden gefällt, ist der Umgang mit Modalität, Harmonie und Melodie. Es wird nicht unbedingt versucht, eine neue Harmonielehre oder so zu skizzieren, sondern die Musik erinnert oft an ältere Musik. Die Etüden sind in dieser Hinsicht manchmal sehr überraschend. Die erste klingt zum Beispiel nach Olivier Messiaen, würde ich sagen, und die dritte ist eine barocke Suite. Was man hört, ist also oft etwas Vertrautes, aber durch den Twist sozusagen der Mikrotonalität wird man immer wieder überrascht. Die Etüden wurden vom Komponisten auf einem Polyfusion Synthesizer aufgenommen. Die Tonhöhen entsprechen also dem Tonsystem exakt. Mir gefällt auch der sehr orchestrale Umgang mit dem Synthesizer. Die Aufnahme kann man auch online sehr leicht finden. Vielleicht noch als Bonustipp zum Thema Umgang mit älterer Musik würde ich auf jeden Fall das Offertorium von Sofia Gubaidulina empfehlen. Es ist ein Violinkonzert, in dem das Thema vom musikalischen Opfer von Bach zitiert und fragmentiert wird. Darauf basiert quasi das ganze Konzert. Viel Spaß beim Hören!
In dieser Ausgabe haben wir einen kleinen Treat für euch, und zwar zwei Türöffner des Monats. Unser erster Türöffner ist der Festival Campus vom Heidelberger Frühling 2026. Bis zum 12. Juni können sich musikschaffende Personen dort in drei Kategorien bewerben, unter anderem in Bereichen der Kammermusik, kreative, künstlerisch forschende Projekte oder künstlerisch-sozialen Projekten. Mehr Infos dazu findet ihr auf heidelberger-frühling.de/festivalcampus. Unser zweiter Türöffner des Monats sind die Ausschreibungen der Gesellschaft für Musiktheorie, und zwar der Aufsatzwettbewerb und der künstlerische Wettbewerb. Die Ausschreibung für den künstlerischen Wettbewerb läuft noch bis zum 13. Juli. Und die Frist für den Aufsatzwettbewerb bis zum 15. August. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website der Gesellschaft für Musiktheorie. Nur noch ein kleiner Disclaimer. Wir möchten, dass unser Podcast für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Deswegen findet ihr alle wichtigen Informationen und weiterführende Links und Erklärungen in unseren Shownotes. Solltet ihr Fragen haben oder etwas unklar sein, schaut gerne dort vorbei.
Danke, dass ihr zugehört habt. Vielleicht denkt ihr beim nächsten Zähneputzen an unseren Podcast, vielleicht hört ihr ihn auch gleichzeitig. Wir freuen uns aufs nächste Mal, dann mit dem Thema
Gletscher.
Super, ich freue mich.
Ich mich auch.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Abonniert unseren Newsletter, danke, tschüss.
Newsletter.
Oh Mann, Leute, das ist
und jetzt
schwer.
Im Akkord. Newsletter.
Newsletter.